Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Ich wiederhole nochmal. Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Dieser Satz wird Ignatius von Loyola zugeschrieben. Die Formulierung findet man nicht wörtlich in seinen Schriften. Er hat es differenzierter, vorsichtiger ausgedrückt. Aber die Richtung passt und dieser Satz wird oft zitiert im Zusammenhang mit Ignatius. Und er passt dazu, wie er seinen Glauben gelebt hat und wie er Menschen geholfen hat, Gott zu entdecken und sich ihm anzuvertrauen. Er ist ja der Vater der Exerzitien. Einige von uns haben schon Erfahrungen damit gemacht. Es werden immer mehr, die Erfahrungen damit machen wollen. Das finde ich ganz toll. Und es wird bei diesem Zitat deutlich, dass es bei den Exerzitien eben nicht um eine innere Seelenschau geht, sondern um viel, viel mehr. Es geht um die Berufung für unser Leben. Es geht darum, sich diesem Gott hinzugeben, dass er mit uns machen kann, was er möchte. Schwingt in diesem Satz die Erfahrung mit, dass es ein Wagnis ist, sich Gott anzuvertrauen, dass es eigene Sicherheiten und Pläne relativiert, dass es unsicheres Gelände sein kann, auf das wir uns begeben, wenn er uns ruft und wenn wir uns ihm anvertrauen und dass wir Fragen und Anfragen von ihm zulassen. Das bedeutet, dass wir in allem danach fragen, wohin Gott uns sendet und nicht danach, was am angenehmsten und bequemsten und erfolgversprechendsten ist. Ignatius selbst hat an verschiedenen Stationen seiner Lebensreise die Erfahrung gemacht, wie groß es daraus entstehen kann, wenn es nicht so ging, wie er gedacht hat. Er musste öfter zulassen, dass seine Pläne scheiterten. Er hatte den Eindruck, er sei berufen, nach Jerusalem zu gehen und dort zu leben und den Pilgern dort Seelsorger zu sein. Aber in Jerusalem wurde er rausgeworfen. Die Franziskaner, die dort die Pilgerstätten unter sich hatten sozusagen, wollten ihn nicht und so musste er wieder nach Hause. Und eigentlich hatte er es als Ruf Gottes gehört. Und Gott hat ihm einen Plan B gezeigt. Der Plan B war dann, dass er nach Rom ging und er hatte dort ein Haus für ehemalige Prostituierte. Er hat sich um Arme gekümmert und er hat Gefährten gesammelt und es ist eine große Bewegung daraus entstanden, die Jesuiten. Und schon damals, also kurz, ich weiß nicht, ob es zu seinen Lebzeiten oder kurz danach, wurden schon Jesuiten bis nach Ostasien gesandt, um Jesus zu verkünden. Es ist eine große Bewegung daraus geworden, aber es war oft anders, als er wollte. Und Gott hat aus seinem Leben viel Frucht werden lassen. Aber kommen wir zur Bibel. Ich möchte zwei Texte zur Grundlage nehmen, zwei Möglichkeiten für unser Leben. Ein Text, da geht es um Menschen, die sich Gott nicht überlassen haben und somit nicht zu der Fülle gekommen sind, die Gott ihnen schenken wollte, und ein anderer Text von Menschen, die sich ihm überlassen haben und ein spannendes Leben hatten. Lukas 4, die Leute von Nazareth. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Während er sprach, konnten ihm die ganze Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten über die Worte, die Gott ihm schenkte, und sie fragten sich aber auch ungläubig: Ist das nicht der Sohn von Josef? Darum fuhr Jesus fort: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selber. In Kapernaum hast du offenbar große Wunder getan. Zeig auch hier, was du kannst. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Denkt doch an Elia. Damals gab es genug Witwen in Israel, die Hilfe brauchten. Denn es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet und alle Menschen im Land hungerten. Aber nicht zu ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer nichtjüdischen Witwe in Sarepta bei Sidon. Oder erinnert euch an den Propheten Elisa. Es gab zu seiner Zeit unzählige Aussätzige in Israel, aber von ihnen wurde keiner geheilt. Naeman, der Syrer, war der Einzige. Das war den Synagogenhörern zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus bis zum Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass jemand ihn aufhielt. Aufruhr in der Synagoge von Nazareth. Nicht nur, dass Jesus die Verheißung des Propheten so ganz konkret werden lässt, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Nicht irgendwann, sondern heute ist eine Zumutung, sondern dass es einer aus ihrer Mitte ist, Jesus. Sie kennen ihn von Kindesbeinen an. Er tritt auf einmal vor ihnen auf, als einer, durch den das Reich Gottes konkret wird. Vielleicht ist es so, dass die Leute in Nazareth sehr wohl ahnen, was Gott aus ihrem Leben machen könnte, wenn sie sich ihm zur Verfügung stellen würden. Sie ahnen es, aber genau deswegen schalten sie auf Ablehnung. Sie wollen nicht, dass Gott ihr Leben durcheinander bringt. Sie gehen Woche für Woche in die Synagoge zum Gottesdienst. Sie erfüllen die Gebote, so wie sie sie verstanden haben, und das soll genügen. Bitte keine Überraschungen. Kein Gott, wenn es konkreter wird. Nichts, was ihr Leben durcheinander bringen könnte, was ihre Werte auf den Kopf stellen könnte, wo sie sich selbst verändern müssten. Es ist tatsächlich eine versteckte Form von Atheismus, von praktischem Atheismus im Kopf, Glauben, aber in der Praxis ist es eigentlich egal, ob es Gott gibt. Sie leben ihr Leben so, als ob es ihn nicht gäbe, obwohl sie zur Synagoge gehen und an Gott glauben. Aber eben nur innerhalb ihrer von ihnen selbst gesetzten Grenzen, so wie sie es zulassen wollen. Das kann uns auch passieren. Das Getriebe einer Gemeinde funktioniert auch ohne Gott. Wir können uns einrichten in unserem eigenen Glaubensverständnis. Dann glauben wir an Gott, aber so richtig nahe kommen, so richtig in Frage stellen darf er uns nicht mehr. Denn würden wir uns Gott zur Verfügung stellen, es könnte riskant sein. Riskant, was er aus unserem Leben machen wollte. Jesus, heißt es, schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. nachdem sie ihn vorher schon zu diesem Berghang gestoßen hatten. Sie wollten sich der Zumutung entledigen, indem sie ihn erledigen wollten. Gleich am Anfang des Evangeliums Gewalt durch Menschen, die sich in ihrem Glauben eingerichtet hatten, gegenüber dem von Gott Gekommenen. Zum Schluss, ganz zum Schluss, wird Jesus nicht weggehen, sondern sich der Gewalt stellen und am Kreuz nicht ausweichen. Aber zunächst geht er weg von ihnen und hat eine Richtung. Er geht zu den Menschen am Rand. Er geht zu denen, für die Gott noch nicht festgelegt und durchdefiniert ist. Zu den Kranken, zu denen am Rand, zu denen von dunklen Mächten gequälten, zu denen, die um Freiheit ringen. Und damit lebt er genau das, was er gerade vorgelesen hat. Ich bin gesandt, zu den Armen eine gute Nachricht ihnen zu bringen, zu den Gefangenen die Entlassung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht, damit er die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jesus geht diesen Weg und stellt sich seinem Vater zur Verfügung und Gott rettet durch ihn die Welt. Das kann Gott machen, als jemand, der sich ihm zur Verfügung stellt. Und Jesus war ja auch ganz Mensch. Er war nicht nur Gottes Sohn. Die Leute aus Nazareth aber weigern sich, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ja auch ein ganz genaues Bild vom Glauben haben und die ja gläubig sind, die sich aber nicht in Frage stellen lassen. Und so kann Gott aus ihrem Leben nichts machen. Ganz erschreckend. Diejenigen, die sich ständig mit diesem Wort beschäftigen als Schriftgelehrten, die das Gesetz perfekt halten wollen, lassen sich nicht in Frage stellen von Gott und überlassen sich ihm nicht, können sich ihm nicht überlassen. Und von daher bleiben sie da, wo sie stehen und können Jesus nicht ertragen. Sie müssen ihn bekämpfen. Bei den Jüngern läuft es anders als bei denen in Nazareth. Sie ahnen, dass Gott etwas mit ihnen vorhaben könnte und stellen sich ihm zur Verfügung. Ihr Leben wird spannend und reich, aber auch herausfordernd. Sie haben kein bürgerliches Leben mehr, sondern es wird ganz anders. Hierzu noch eine andere Textstelle, Johannes 1, ganz am Anfang. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, nämlich am Jordan, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger des Johannes das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Da nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Komm und folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth? entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Hier sind Leute, die haben Sehnsucht nach mehr. Und sie sind bereit, sich aufzumachen, obwohl sie nicht wissen, was sie erwartet. Sie verlassen Bekanntes und Angestammtes und finden die Berufung ihres Lebens. Aber es sind nicht nur die Großen. Wir müssen uns nicht mit Jesus und den Jüngern damals vergleichen. Sondern es geht auch um uns. Mit Jesus hat Gott uns eine Brücke gebaut. In ihm haben wir ein Bild von Gott bekommen, mit dem er uns einlädt, ihm zu vertrauen. Er gibt uns eine Ahnung davon, wie viel größer unser Leben sein kann, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und die Geschichte der Jünger auch. Es war nicht ein einfaches Leben, das Jesus ihnen geschenkt hat, aber Gott hat sie gebraucht, um die Welt zu verändern. Sie hätten das nie alleine fertiggebracht. Es war Jesus in ihnen, der es durch sie tat. Was könnte Gott aus unserem Leben machen, wenn wir uns ihm ganz überließen? Und in allem fragen würden, was dem Reich Gottes dient? Ich glaube, das ist immer wieder neu eine Frage. Und wir haben das nicht ein für alle Mal mit unserer Bekehrung geklärt. Manchmal denken wir das ja. Ja, wir haben ja vor zig Jahren unser Leben Jesus übergeben und damit ist doch alles geregelt. Aber ich glaube, dass wir uns damit auch etwas vormachen können. Wir können uns nämlich auch einrichten wie die Pharisäer und Schriftgelehrten in das, was wir damals erkannt haben oder auch zurückgehen hinter das, was wir damals erkannt haben. Wir können uns einrichten in das, was wir denken, was es heißt, mit Gott zu leben, ohne ihn immer wieder neu zu fragen und uns immer wieder neu auf ein Leben mit ihm einzulassen. Und wisst ihr was? Dann wird es langweilig. Dann wird christliches Leben langweilig. Und ich glaube tatsächlich, dass Langeweile im Glauben auch ein Hinweis sein kann dafür, dass wir uns eingerichtet haben. Vielleicht haben wir ihn lange nicht mehr gehört, ihm lange nicht mehr zugehört, ihn lange nicht mehr gefragt, was er denn zu bestimmten Fragen denkt. Vielleicht wollen wir das gar nicht hören. Bei Ignatius gibt es immer wieder neue Bekehrungen und es ist bei Luther übrigens genauso. Übrigens, Luther und Ignatius sind sehr, sehr ähnlich. In ihrer Sehnsucht, in ihren Fragen, in ihrer Suche und in den Antworten, die sie von Gott empfangen haben. Ich finde das so faszinierend. Leider kannten sie sich nicht. Es wäre spannend gewesen, wenn sie sich kennengelernt hätten. Sie haben ja zur gleichen Zeit gelebt. Luther war etwas früher, Aber der eine war in Spanien, im Baskenland, und der andere war in Deutschland. Der eine war ein Ritter und der andere war schon Theologieprofessor und Mönch. Aber sie hatten so ähnliche Fragen. Und Luther spricht dann davon, das ist eine seiner Thesen, von diesen 95 Thesen, die er angeschlagen hat in die Schlosskirche von Wittenberg. Unser Leben sei eine tägliche Buße, eine tägliche Umkehr. Und Umkehr, Buße heißt Umkehr, Hingabe, neue Hinwendung zu Jesus. Täglich. Täglich ist die Frage, Jesus, was möchtest du in diesem und jenem? Wie verhalte ich mich? Wie lebe ich so, dass es deinem Reich dient? Dass es dich freut? Ich erzähle euch ein ganz praktisches Beispiel von einer Freundin von mir. Und ich finde das echt heftig. Die ist umgezogen und sie hatte von der Mietwohnung, da hatten sie eine Kaution gezahlt von 4.000 Euro. Die Ehe der Vermieter ging auseinander und sie wusste, dass die beiden in Not sind. Die sind wirklich nicht gut mit ihr umgegangen, überhaupt nicht gut. Und es ist jetzt 2 Jahre her und sie hat die Kaution nicht zurück. 4.000 Euro. Normal wäre ja, und ich denke, wir müssen uns als Christen nicht alles gefallen lassen, aber normal wäre, dafür zu kämpfen, dass die Kaution zurückkommt, weil das ist ungerecht, das geht so nicht. Was hat sie getan? Offensichtlich hat sie Jesus gefragt, was soll ich da tun? Und Gott hat ihr zugesagt, diese Leute sind in Not. Die hat die Vermieterin angerufen, die kam zum Kaffee eingeladen. Und dann hat sie ihr zugehört, wie es ihr geht, und hat sie gefragt, darf ich für sie beten? Vom Geld hat sie nichts gesagt. Und das hat sie jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das Geld ist immer noch nicht da. Jetzt sagte sie mir, die Vermieterin hat jetzt auf einmal, die hatten jetzt länger keinen Kontakt, angerufen, ob sie noch mal vorbeikommen kann. Und sie sagt, ach komm, das Geld, das spenden wir dann. Wenn es zurückkommt, spenden wir es. Und wenn nicht, ist es Gottes Geld. Und ich dachte, wow. Es ist schon unbequem. Echt unbequem. Ne? Also es ist ja unverschämt. Und wir müssen uns ja auch nicht alles gefallen lassen. Aber offensichtlich hat sie Gott gefragt, was soll ich denn hier tun? Was dient deinem Reich? Und seinem Reich dient, wenn Menschen Gott näher kommen. Wow. So eine ganz normale Alltagsgeschichte. Ja, was möchte Gott alltäglich? Unser Leben soll eine tägliche Buße sein, Luther. Bei Ignatius gibt es Bekehrungen, die immer tiefer gehen. Im Laufe seiner geistlichen Übungen. Das erste ist, ihm seine Liebe zu glauben, dass wir geliebt sind. Egal wer wir sind, egal was wir getan haben oder tun, wir sind geliebt und wir werden nie aus seiner Liebe rausfallen. Und das anzunehmen. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Die nächste Bekehrung ist die Frage, will ich ihm, also es wäre so ungefähr, ich nehme Jesus in mein Herz auf und danke ihm für das, was er für mich getan hat. Dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich erlöst hat, dass er mir vergeben hat und so weiter. So fängt es ja oft an, dass er mir hilft. Die nächste Bekehrung ist, willst du ihm folgen? Folgst du ihm? Willst du ihm nachfolgen? Mit allem, was du bist und hast? Fragst du nach seinem Willen? Den er für dein Leben hat. Und schließlich geht es darum, zu seiner Ehre zu leben. Wörtlich, egal ob wir reich oder arm sind, gesund oder krank, Ehre oder Schmach erleben, ein langes oder ein kurzes Leben haben werden. Es geht um die Ehre Gottes. Also es hört nicht auf mit dem, ich habe mein Leben ihm mal anvertraut, ich habe ihn in mein Herz gelassen, das geht tiefer. Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Er lädt uns ein, uns ihm ganz zu überlassen. Jesus, da sind wir vor dir. Und du lädst uns ein, uns dir ganz zu überlassen. Wie oft schrecken wir zurück? Wie oft sagen wir, und wo bleibe ich dabei? Wo haben wir uns eingerichtet in unserem Leben und Glauben, den Glauben angepasst an unser Leben? Dich in einem Kästchen drin, zum religiösen Bereich, obwohl wir uns einmal bekehrt haben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns das zeigst. Diejenigen, die es wissen wollen, lade ich ein, aufzustehen. Ich lade noch nicht ein, sich neu Jesus hinzugeben, sondern einfach mal, wer es wissen will und wer hören will, was Jesus ihm sagt, wo wir uns eingerichtet haben, dass er uns das zeigen darf. Das ist auch schon ein Entschluss. Wer das wissen will und hören will, steht doch auf, dann bete ich weiter. Schon das ist ein Wagnis. Jesus, du siehst uns. Du siehst uns. Und bitte zeig es uns. Und Herr, wenn du uns etwas zeigst, dann spüren wir gleichzeitig deine Liebe. Und wir spüren sie ja dann viel mehr, als wenn wir uns eingerichtet haben und Mauern um uns herum gebaut haben und du gar nicht mehr an uns rankommst. Auch wenn es schmerzhaft ist. Zeig es uns, Herr. Zeig es uns, wo wir uns eingerichtet haben. Zeig es uns, wo wir uns abgeschottet haben von deinem Wirken. Zeig es uns, wo wir uns dir nicht mehr überlassen haben, wo wir unser eigenes Ding machen. Zeig es uns, Herr. Denn wir wünschen uns, dass du aus unserem Leben das machen kannst, was du möchtest. Und das ist wunderbar. Dass du aus dieser Gemeinde machen kannst, was du möchtest. Dass du sie gebrauchen kannst für dein Reich und zu deiner Ehre. Herr, vergib uns. Alles Kreisen um uns selbst, vergib uns. Alles Kreisen um uns, um unsere Vorstellungen, unser angenehmes Leben, unsere Bequemlichkeit und hol uns raus. Danke, Jesus, dass du nichts lieber tust als das. Und es wird wunderbar. Vielen Dank, Jesus. Amen.